Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Drewermann, vielen Dank, dass Sie heute Zeit hatten. Kriege und Kriegseinsätze werden ja heutzutage zunehmend auch mit moralischen Argumenten befürwortet. Wie bewerten Sie das aus Ihrer moralphilosophischen bzw. theologischen Position?
Ich glaube, es hat noch nie einen Krieg gegeben, der nicht mindestens virtuell als Motivation für die kämpfende Truppe moralisch unterfüttert wurde oder religiös begründet worden wäre. Erasmus von Rotterdam im 16. Jahrhundert hat geschrieben in der Klage des Friedens, wo denn, wenn immer Leute auf dem Schlachtfeld gegeneinander antreten, eine der kämpfenden Parteien ihre Sache für Unrecht erklären würde. Das Paradoxe ist, dass man kämpft, um Recht zu haben, sich am Verhandlungstisch auch mit guten Argumenten oder gar mit ethischen Gründen nicht über Recht und Unrecht einigen kann und dann erhofft, dass die stärkere Partei auf dem Schlachtfeld, weil sie siegreich war infolge ihrer mörderischen Waffen, Recht hat und vor allem in Zukunft in der Geschichte das Recht besitzt, zu diktieren, was sie in dem Überhang der Gewalt für rechtens erklärt hat. Es ist die Widerlegung jedes Rechtsanspruchs. Und Erasmus von Rotterdam hat völlig recht gesagt, das ist nicht die Legitimation der Gewalt, das ist ihr Untergang moralisch. Die Klage des Friedens besteht darin, dass man immer noch glaubt, auf diese Weise vorgehen zu können. Im Mittelalter hätte man das für ein Gottesgericht gehalten, ein Ordal. Menschen können sich nicht einigen und dann spielt das Schicksal selber die Entscheidung. Das alles ist ein archaischer Wahnsinn, in dem wir im 21. Jahrhundert immer noch befangen sind. Nur wir treiben zynischer, wir glauben nicht im Ernst mehr, wie Konstantin in der Schlacht an der Milvischen Brücke 312 nach Christus, dass die christlichen Schilde seiner Truppen jetzt den Sieg über Maxentius erfochten und ein Zeichen am Himmel, das Kreuz zum Signal künftiger Kriege in siegreichem Abschluss präsentiert hätten. Wir instrumentalisieren die Argumente. Wir sprechen natürlich nicht davon, dass wir in Libyen interessiert sind an Erdöl, im Irak interessiert sind an Erdöl, in Afghanistan an Geostrategie und dem Abbau von Rohstoffen interessiert sind, in Mali französische Interessen verteidigen. Nein, wir haben hehre Gründe. Wir bekämpfen, was eigentlich? Den Islamismus. Irgendetwas, das wir uns weigern zu verstehen, damit wir es als Kriegsgrund handhaben können. Und vor allem mit Drohneneinsätzen rund um den Globus die Legitimation zum Massenmord in der Hand haben. An der Bevölkerung vorbei, ohne Legitimation in irgendeinem internationalen Gerichtshof. Wir haben das Paradox, dass die Amerikaner sich weigern, in Den Haag sich vor Gericht stellen zu lassen. Jeder, der das täte, bekommt keine Einreise mehr in die Vereinigten Staaten von Amerika. Man hat Recht, weil man in God's own country lebt. Es genügt, dass man Amerikaner ist, dann gibt es keine Kriegsverbrechen mehr. Irgendwo auf der Welt, wo immer Amerikaner agieren, haben sie Recht gehabt zu haben und in alle Zukunft das Recht für sich zu beanspruchen. Das ist so absurd, dass ich erstaunt bin über die Verführbarkeit der Bevölkerung, die auf jede Medienkampagne dabei hereinfällt. Untermauert meist noch mit Angst, mit Horrorszenarien. Auch das gehört aber zur Kriegspropaganda im Vorlauf. Man würde Skrupel haben, einen Menschen zu töten. Aber man muss dahin gedrillt werden, dass man es mit Menschen nicht zu tun hat. Mit Ungeziefer, mit Ratten, mit Wahnsinnigen, mit verbrecherischen Schädlingen, mit inhumanen Kretins. Man muss sie ausrotten. Friedensnobelpreisträger Obama konnte mal sagen, im Kampf gegen den IS, diese verstehen nur die Sprache der Gewalt. Das war seine Erklärung für die Syrienpolitik. Wenn das so ist, können sie nur zu Ende töten, so wie unser Organismus im Kampf gegen Bakterien jede einzelne Bakterie vernichten muss, sich das Programm der Außenseite merken muss, um beim nächsten Mal schneller reagieren zu können. Es ist ein endgültiges Programm zum Töten. Und das gerechtfertigt damit, dass die anderen ja keine Menschen sind, dass sie nicht dialogfähig sind, dass man sie gar nicht begreifen muss und auch nicht begreifen kann. Wir sind die Richtigen, wir verteidigen das Gute und wir werden das tun mit allen Mitteln. Und da wir überlegen sind, werden wir der Welt beweisen, dass wir die Richtigen waren. Frau Clinton konnte damals sagen, die Araber müssen jetzt mal zuhören. Wenn das die Pose der Suffisance und der Arroganz ist, werden wir keinen Frieden haben.
Ich hatte noch geendet damit, dass wir immer noch beim Ordal sind, ein Gottesurteil, das auf dem Schlachtfeld getroffen wird. wir müssen unbedingt in christlicher oder moraltheologischer Absicht hinzufügen, dass mit dem Sieg Konstantins gegen Maxentius an der Milvischen Brücke 312, in diesem Zeichen wirst du siegen, eine vollkommene Kehrtwende innerhalb der christlichen Kulturtradition begonnen hat. Es war die Meinung der Christen in der frühen Zeit, dass mit der Botschaft Jesu keinerlei Gewaltanwendung, keinerlei Krieg vereinbar sein darf. Im 27. Kapitel bei Matthäus sagt Jesus seinem Jünger Petrus, der mit dem Schwert den Herrn verteidigen will, steckt das Schwert endlich dahin, wo es gehört. Alle Gewalt erzeugt Gegengewalt. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Das ist nicht nur Mord, es ist im letzten Selbstmord. Mit Bezug auf diesen Ausspruch hat der Kirchenlehrer Tertullian, Nordafrikaner, erklärt, damit hat Jesus jedem Soldaten den Koppel abgeschnallt. Wenn irgendein Wort pazifistisch ist, ist es dieses. Man könnte schauen ins Johannesevangelium, da sagt Jesus im 14. Kapitel, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Klarer kann man nicht sagen, dass der augusteische oder tiberianische Friede nichts weiter ist als ein Gewaltfriede der Angsteinschüchterung wechselseitig. Balance of Power hat man das genannt in der NATO-Philosophie. Flexible Response war wieder so ein Wort. Man kann mindestens so mörderisch zurückschlagen, wie der Gegner zu schlagen droht. Und man muss auf alles gefasst sein und den Status der Überlegenheit erringen. Diese Militärlogik hat sich unter Kaiser Konstantin und in dem das Christentum 381 zur Staatsreligion wurde, auch theologisch durchgesetzt. Wir haben seitdem eine Kirche, die Staatsdienerin geworden ist, in Dankbarkeit aus der Hand des Kaisers ihre Nahrung, sprich ihre Steuern und ihr Ansehen in Ämtern finanzieren und beziehen zu können. Es ist aber ein Verrat an der Sache Jesu. Sie finden im Markus-Evangelium die Erzählung vom Einzug Jesu in Jerusalem. An jedem Palmsonntag wird das gefeiert. Aber man sagt den Leuten von der Kanzel selten, dass das der Anfang ist für die Hinrichtung Jesu. Man staunt, dass die Menge Jesus zujubelt und vier Tage später schreit, kreuzige ihn. Was man begreifen muss, ist dieses. Jesus arrangiert, führt wieder auf, ein Wort, das beim Propheten Sacharja steht. Käme wirklich ein Mann von Gott, ein Messias, wie man ihn möchte, würde er als erstes nicht mit dem Stössel im Marser die Römer zerschmettern, würde er keinen heiligen Krieg über das gelobte Land führen, würde er nicht mit der Guerilla das Besatzerregime vertreiben wollen, sondern würde als allererstes die Kriegswagen verbrennen und die Bogen zerbrechen. Er würde einseitig abrüsten. Und das wäre eine Schockwelle des Friedens. Auch die Nachbarstaaten fühlten sich nicht mehr bedroht. Sie könnten sich ebenfalls Abrüstung leisten. Das hat Immanuel Kant vor über 200 Jahren in den Gedanken zum ewigen Frieden vor Augen gehabt. Fängt der eine an zu rüsten, wird derjenige, gegen den gerüstet wird, sich bedroht fühlen und ebenfalls rüsten. Und die Spirale der Rüstung wird so teuer werden, dass irgendwann ein Krieg sein muss, schon um aus der Klemme zu kommen. Mit der Rüstung ist die Bereitschaft zum Krieg signalisiert und damit die moralische Unfähigkeit oder Unwillentlichkeit zum Frieden. Da muss unbedingt die Logik der Angst unterbrochen werden. Und deshalb sagt Jesus, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich Frieden. Was die Welt in diesem Sinn der politischen Vernunft leisten kann, ist nichts weiter als ein Gleichgewicht des Schreckens. Lediglich ein Ausbalancieren, wer ist der Stärkere oder der Schwächere im Moment, um dann zugreifen zu können. Ein Kampf zwischen Adler und Schlange gewissermaßen. Friede kann nur von innen kommen. Und dann meint Jesus in der Bergpredigt allen Ernstes, frei übersetzt, ich wage auf dieser Erde denjenigen glücklich zu nennen, der es riskiert, wehrlos zu bleiben. Nur der wird den Frieden bringen. So ist es selten übersetzt worden. Man übersetzt es, ich nenne glücklich oder selig die Demütigen, aber das ist falsch. Die Wehrlosbleibenden, das ist der Einzug in Jerusalem. Kein Militärmessias hoch zu Ross in der Pracht siegreicher Schlachten und Standarten, sondern auf einem Esel sanftmütig nach dem Bild des Sacharja im Kapitel 9. Mit Christus ist kein Krieg zu machen. Aber geschehen ist dies, dass man ab 312 nach Christus Jesus selber in einen Kriegsgott verwandelt hat. ab sofort führt man im Namen Jesu als einem Schlachtenlenker Kriege, heilige Kriege, göttliche Kriege. Man wird die Germanen auf diese Weise missionieren. Ludwig wird nach der Schlacht in Zülpich sich bekehren zum Christentum, weil er gesiegt hat. Immer führt man Christus als Kriegsstandarte mit sich, als hätten wir es immer noch zu tun mit dem babylonischen Marduk oder mit dem griechischen Zeus oder dem germanischen Wotan. Das, was Jesus gerade überwinden wollte, das hat sich ins Christentum eingeschlichen und dann haben wir heilige Kriege, gerechte Kriege, wir haben verlogene Kriege. Nichts weiter. Wir haben einen Selbstbetrug und einen frommen Betrug. Die Kirchen müssen aufhören, da mitzumachen. Wieso haben wir Militärgeistliche? Wieso werden die von Steuermitteln bezuschusst, auch von der Hand der Leute, die gar nicht an die Kirchen glauben und keine Kirchenmitglieder sind? Die Bundeswehr ist ein Staatsinstitut, also vom Steuerzahler wird sie bezahlt, inklusive der Militärbischöfe, inklusive der Militärgeistlichen, sogar der Messwein wird bezahlt von den Steueraufkommen der Ungläubigen. All das darf nicht durchgehen. Und die Kirche sollte endlich sagen, wir werden den Krieg nicht mehr heilig sprechen, wir werden die Waffen nicht mehr segnen, wir werden aufrufen zur Abrüstung und zwar nicht erst übermorgen, sondern heute und total. Wir weigern uns, die Aufrüstung auf 2% des Bruttoinlandsprodukts für rechtens zu finden. Wir wollen nicht mehr, dass Bundeswehroffiziere 16-jährigen Jungen und Mädchen klarmachen, es sei Soldat zu werden, genauso viel wie Metzger, Schuster oder Schreiner zu werden. Wir bestehen darauf zu wissen, dass Soldat sein bedeutet die Erziehung zum Töten, auf Befehl, trainiert zu exekutieren, das Gewissen abzuschalten und dem befohlenen Befehl nachzukommen, Gehorsam nicht mehr gegen Gott zu üben, sondern den Brillschaß und im Hintergrund, der anschreit, schießt und dann wird geschossen. Seit wann ist Mord befehlbar? Seit wann darf man ein Gewissen nicht mehr haben? All das sind Gründe, die zeigen, dass ein Krieg nie moralisch zu rechtfertigen ist. Im Übrigen wussten das die amerikanischen Ankläger noch 1947 im Nürnberger Prozess. Da hatten sie vor sich sitzen die Nazi-Granden. Und man fragte sie, was passiert ist. Der Krieg hat über 50 Millionen Menschen das Leben gekostet. Wie war das möglich? Und alle sagten, wir haben nichts Böses getan. Befehl ist Befehl. Damals sagten die amerikanischen Ankläger, das ist doch eure Schuld. Wie konntet ihr eure Kleidung, eure Seele ausziehen zugunsten der Uniform der großdeutschen Wehrmacht? Ihr schobt euch den Stahl über den Kopf, dann konntet ihr aufhören zu denken. Ihr legtet euch den Koppel um den Bauch, auf dem stand Gott mit uns und dann war es ein heiliger Krieg, egal welche Verbrechen ihr begangen habt. Ihr habt eure Person abgeschafft, damit ihr als Helden ins Walhall einziehen konnten. Das ist euer Verbrechen. Ihr habt aufgehört, Menschen zu sein, indem ihr die Verantwortung auf die befehlausgebende nächsthöhere hierarchische Stelle delegiert habt. Das ist euer Kernverbrechen. Befehl ist Befehl. Diese Ausrede kennzeichnet euch als gewissenlose, skrupellose Mörder. Das hat man völlig richtig gesehen, nur ohne Konsequenz. Ich habe gesehen, 50 Jahre später, nach Hiroshima im deutschen Fernsehen auf RTL, wie befragt wurde der Bomberkommandant über Nagasaki, Major Sweeney. Er war noch keine 25 Jahre alt, als er 100.000 Menschen getötet hat in wenigen Sekunden. Sweeney, wie kann man das machen? Was ist in ihn vor sich gegangen? Ein halbes Jahrhundert. Der sagte, Befehl ist Befehl. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. Da hat er recht. Und wenn das bedeutet, Soldat zu sein, sollte Frau von der Leyen aufhören, unsere Jungen und Mädchen zu hypnotisieren mit der Aussage, Soldat sein ist ein ganz normaler Beruf, ein bürgerlicher Beruf, sogar ein verdienstvoller Beruf, weil er die bürgerliche Existenz schützt und erhält. Wir bewahren dadurch unsere Freiheit. Das Gegenteil tun wir, wir verkaufen die persönliche Freiheit an den Drillgehorsam.
Unsere Regierung und viele Medien beschwören ja ständig eine angebliche Bedrohung aus Russland und jetzt neuerdings auch aus China. Haben Sie auch Angst? Müssen wir uns Sorgen machen?
Ich mache mir Sorgen vor den Angstmachern. Gehen wir zurück zu dem Jahr 1989. Das war das dritte Mal, dass Russland signalisiert hat, sich mit dem Westen jenseits aller Kriegsabsichten versöhnen zu wollen. 1952 war die Stalin-Note, die gerichtet war gegen die Aufrüstung der Bundesrepublik West. Das Angebot war ein vereinigtes Deutschland um den Preis der Entmilitarisierung. So viel wie damals Österreich durch die Neutralisierung, die skandinavischen Länder durch Neutralisierung angestrebt hatten, sollte auch in Mitteleuropa, Deutschland. Neutral bleiben, jenseits der Machtblöcke, die da aufgebaut würden. Das war die Zeit, wo in Adenauer Deutschland, 7 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannten europäischen Verteidigungsverträge in Bonn dabei waren, unterzeichnet zu werden. Deutschland sollte auf amerikanischem Druck im Aufmarsch Glacis gegen den sogenannten Ostblock in Reih und Glied wieder gegen Moskau marschieren sollen und dürfen. Hitler hat es in dem Sinne ja nicht falsch gemacht, scheinbar. Er hat den richtigen Gegner gehabt, nur er war der Falsche. Man musste erst mal Hitler abräumen, um Stalin zu besiegen. So war die Planung bei Churchill und auch bei den Amerikanern. Das alles lag fertig im Fach, es kam nur nicht zustande, weil die Franzosen sich weigerten, 7 Jahre später schon wieder im Osten des Rheins deutsches Militär zu sehen. 3 Jahre später war man dann auch in Frankreich soweit. Deutschland wurde Mitglied der NATO und bewaffnete sich wieder. Eine Tragödie, die Russen kommen sahen und der sie vorbeugen wollten. Ein Jahr nach der Wiederbewaffnung Westdeutschlands hatte der polnische Außenminister Rapacki auf russischen Wink hin denselben Vorschlag gemacht. Entmilitarisierung. Das war ernst gemeint, der zweite Vorschlag. 1989 mit dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts hatte Gorbatschow erneut, und zwar jetzt ultimativ und generell, erklärt, es sei möglich, gesamt Westeuropa vom Ural bis zum Atlantik zu entwaffnen. Die Logik war ganz einfach. Die NATO hatte man gegründet, 1949, gegen den Warschauer Pakt. Nun gibt es keinen Warschauer Pakt mehr, nun muss es auch keine NATO geben. Wenn denn die NATO je ein Verteidigungsbündnis gegen den Warschauer Pakt gewesen wäre, dann hätte man ab 1989 eine totale Entmilitarisierung in Europa haben können. Wir hätten ungeheure Mittel, wissenschaftlich, finanziell, humanitär, karitativ, sozial, in jeder Branche hineinstecken können in vernünftige Projekte zur Beseitigung einer Menge von Kriegsursachen aufgrund von Ungerechtigkeit, von unfairen Trades of Terms im Weltmarkt. Wir hätten endlich Entwicklungshilfe leisten können in großem Stil. Wir hätten Meerwasser entsalzen können. Wir hätten die Sahara blühend haben können. Das alles wäre möglich gewesen im Verlauf der letzten 30 Jahre. Das alles sollte nicht sein, weil das Fadenschein ihr Versprechen gegeben würde, die NATO bliebe weiter bestehen, natürlich, das muss man begreifen, aber sie würde sich nicht nach Osten ausdehnen, nicht den Zentimeter. Damals hat Außenminister Genscher noch nicht nur sich dafür eingesetzt, sondern für gewiss erklärt, dass man in den neuen Bundesländern, in der damaligen DDR, keinerlei militärische Anlagen haben würde, die russische Hinterlassenschaft nicht militärisch nutzen würde. Das alles hat man in den Tagen Gorbatschows für bare Münze gegeben. Es wurde noch niemals verschriftlicht, so gutgläubig war man. Und Baker, der das verhandelte, wusste ganz genau, wie er lügt. Man wollte die NATO-Ostausdehnung, man wollte die Schwäche des daniederliegenden Warschauer Pakts und der ehemaligen UdSSR ausnutzen, um brutal all die nicht zu verteidigenden Gebiete zu besetzen in westlicher Hand. Das Ergebnis sehen wir heute. Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Afghanistan, alles in westlicher Hand. Die NATO umwirbt Georgien. Sie ist dabei, Montenegro, den Balkan zu besetzen. Sie hat Krieg geführt, um mit eben dem Ziel, das Gebiet der NATO zu arrondieren. Sie schickt Panzer und Raketen nach Polen und ins Baltikum. Wir bauen wieder. Wie wenn wir noch das Dritte Reich vor Augen hätten, Autobahnen in Richtung Osten, damit wir die Truppen von Belgien oder von Holland schneller an die russische Grenze verlegen könnten. Und das alles soll sein, weil wir Angst haben müssen vor Russland. Nehmen wir nur eine simple Zahl. Russland und China zusammen geben für Militär und Rüstung 1/3 dessen aus, was NATO und USA ausgeben. Das liegt über 1 Billion Dollar pro Jahr. Russland hat ungefähr 80 Milliarden Dollar für Rüstung. Das ist in Ansehen der wirklichen Probleme viel. Aber wenn wir bedenken, dass die Amerikaner bei 700 Milliarden stehen, ist das ungefähr 1/9 dessen, was da verplempert wird für Rüstung. Wer muss bei dieser Art von Politik und Wehrhaushalt sich fürchten, vor wem eigentlich? Es ist eine horrende Angst, die man uns macht, um etwas zu rechtfertigen, das sich selber diskreditiert durch die Unproportionalität der Beziehungen. Man will sich durchsetzen um jeden Preis. Man muss America First natürlich politisch, militärisch, global durchpauken wollen. Und das wird nicht gehen. Leider haben wir nicht mehr Jelzin vor uns, der in betrunkenem Zustand eine Menge zusichern konnte. Wir nehmen Putin übel, dass er Russland wieder zu einer in sich geschlossenen Macht formiert hat. Also steht er uns im Wege, also wird er terrorisiert als der Dämon schlechterdings. Alles ist Putin in Schuld. Festgemacht an der Krim-Krise, an der Annexion der Krim. Vergleichen wir es nun mal, die Annexion auf dem Balkan hat mindestens 400.000 Menschen das Leben gekostet. Ein Bürgerkrieg, den man mit System vom Zaun gebrochen hat, den man zu Ungunsten der Serben propagandistisch ausgeschlachtet hat. Man musste Milosevic stürzen, indem man ihn Rambouillet auf eine Art verhandelt hat, dass kein serbischer Präsident dem hätte zustimmen können. Es wäre ein NATO-arrondiertes Gebiet unter Daueraufsicht gewesen, was dabei herumgekommen wäre. Madeleine Albright wollte den Krieg mit den erheblichen Kosten und den Opfern und den Zerstrittenheiten heute. Wir haben immer noch in Kosovo keinen Frieden. Wir brauchen die Dauerpräsenz entsprechender Truppeneinheiten. Wir haben keinen Ausgleich zwischen den Serben und der dortigen Bevölkerung. Er war auch im Grunde nie gewollt. Man wollte die eigene Domäne etablieren und festigen. Die Besetzung der Krim, soweit ich weiß, hat kein einziges das Leben gekostet. Eine Bevölkerung, die zu 90% für diese Besetzung durch Russland gestimmt hat, weil sie sich russisch zugehörig fühlt, hat in einer relativ freien Wahl genau das beschlossen, was dann passiert ist. Nur mal zum Vergleich. Obwohl durch Annexion der Petersburger Zaren gehört die Krim zu Russland länger als die Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt existieren. Wer hat da Recht, historisch gegen wen vorzugehen? Die Fragen sind alle nicht geklärt, aber die Hasspropaganda ist total. Man macht sich die Gegensätze, die man in der Ukraine immer gezüchtet hat, seitens der Habsburger, seitens der Polen, in der Gegenseite der Russen, zugrunde jetzt, um große Politik gegen Russland aufzufahren. Russland hat eine relativ weise, nicht eskalierende Politik in der Ukraine bevorzugt. Es liegt nicht an Russland, dass man sich unter Poroschenko nicht wirklich einigen mag. Das Ostgebiet der Ukraine, soll man sagen, Russland zur Verfügung zu stellen oder seine Einflusssphäre zuzurechnen, so wie sie besteht. Der Donbass ist nicht in dem Sinne westlich orientiert, sichtbar auch an den Gegensätzen, die wir religiös oder kulturell verankern können. Die sind historisch gewachsen und verdienen eine historische Berücksichtigung. Stattdessen haben wir wieder den Allmachtsanspruch des Westens, die ganze Ukraine, die Russen gehören da nicht hin, die Ukraine ab sofort gehört zur NATO. Das ist beschlossen worden, Poroschenkos Großoption. Wie korrupt er selber als Politiker ist, wird im gleichen Maß uns nicht mitgeteilt. Aber wir haben einen dauernden Zündfunken in der Ukraine zur Propaganda gegen Russland. Seitdem die Boykottpolitik gegen Russland, seitdem die Embargo-Politik gegen Russland, seitdem die Denunziation Putins als eines gefährlichen, kriegsbegeisterten Diktators, das alles ist eine grobe Verzeichnung. Wir könnten mit Russland in jedem Falle verhandeln. Und ich hätte dabei einen guten Vorschlag, wenn am 6. Mai die Rote Armee ihren Sieg über das faschistische Deutschland feiert. Warum könnte Kanzlerin Merkel, die auf der Schule mal gelernt hat, Russisch zu sprechen, mit Putin nicht gleichermaßen auf dem Roten Platz in Moskau der Kriegsverbrechen gedenken, die wir Deutschen in Russland hinterlassen haben, im Zweiten Weltkrieg, schon im Ersten Weltkrieg. 25 oder waren es 26 Millionen Sowjetbürger sind gefallen unter den Misshandlungen und Verbrechen der Deutschen in Russland. Es waren Nazis, ja. Es waren SS-Leute, ja. Aber es waren Deutsche. Und es ist Teil unserer Tradition, mit Recht, finden wir, dass Auschwitz, das von der Roten Armee befreit wurde, ein furchtbares Verbrechen, hochgerechnet auf etwa 6 Millionen Juden, die wir getötet haben. Aber wo bleiben die 26 Millionen Sowjetbürger, die wir auch getötet haben? Gibt es da irgendeine Wiedergutmachung, irgendein Bedauern, irgendeine Entschädigung, irgendetwas, das auf Respekt vor den russischen Opfern hinausliefe? Ich sehe das bis heute nicht. Es wäre auch zu wünschen, dass Russland aufhörte, seine großen Siege militärisch weiter so propagandistisch zu feiern. Auch da wäre Abrüstung und Pazifismus mehr ein wünschenswertes Ziel. Aber ich begreife das auf einer bestimmten Tradition. In einem riesigen Gebiet, die größte Landmacht auf dem Globus, Militär eine wichtige ordnungspolitische Rolle spielt. Nur würde ich mir wünschen, dass man das weniger chauvinistisch zur Schau stellt, als man es tun wird. Mhm.
Dieses Jahr feiert das Militärbündnis NATO ja sein 70. Bestehen und überall ertönen jetzt Lobeshymnen auf die NATO. Ist das für die Völker der Welt und auch für friedliebende Menschen hier in Europa tatsächlich ein Grund zum Feiern?
Das ist es keineswegs. Die NATO hätte nie gegründet werden müssen und sie hätte besser nie gegründet werden sollen. Sie war immer ein Angriffsbündnis, das sich als Verteidigung tarnte. Nehmen wir nur, dass die Amerikaner seit dem 6. und 9. August 1945 im Besitz der Atomwaffen waren und sie auf zwei japanische Städte mit über 200.000 Toten insgesamt demonstriert hatten. Damit hatten sie die absolute militärische Überlegenheit, um zu demonstrieren, wer künftig die Macht im Pazifik im Erbe der Japaner antreten würde. Das war das Zeichen an Stalin. Dem kann man als Diktator vorwerfen, was man will. Er hat auf eine grauenhafte Art in Russland selber, auch in der Ukraine, gewütet, als der Kornkammer Moskaus. Aber er war außenpolitisch sehr vorsichtig, weil er wusste, was im Atomzeitalter auf ihn zukommen würde. Paradoxerweise hatte Russland bei Zeiten selber eine Atombombe und dann eskalierte alles. 1952 hatten die Amerikaner die Wasserstoffbombe, um die physikalische Begrenzung einer Uranspaltbombe zu überwinden durch die Fusionsbombe. Und auch da zog Russland wenig später nach. Der Kalte Krieg hatte keine Rücksichtnahme mehr. Die Drohung in einem atomaren Krieg mit etwa 150 Millionen Toten in der Ouvertüre beim ersten Schlagabtausch, je nach Winddrehung, rechnen zu müssen, war für die Militärs vereinheitlicht in der Rechnungsweise vom Megatoten ein durchaus optionales Szenario. So müsste man notgedrungen machen, um die Freiheit zu verteidigen. Dieser Unfug wurde über 40 Jahre lang im Westen gepredigt. Lieber rot als tot war natürlich kommunistisch. Man musste die Freiheit verteidigen, angeblich so, mit einer permanenten Angstdrohung totaler Knechtschaft. Und die Herrschaft darüber führte die NATO. Wir müssen uns nur mal anschauen, wie denn die Länder in Europa in die NATO hineingefügt wurden. Was die wenigsten wissen, war, dass die NATO nicht nur ein Militärbündnis auf den Parademarschen und den Kasernenhöfen war. Sie hatte ihre Geheimarmee, Gladio. Sie hatte im Erbe des griechischen kommunistischen Aufstands, der dann zerschlagen wurde, eine Unterwanderungsarmee, die dafür sorgte, dass auch Griechenland sehr bald schon nach 1949 in die NATO kam. In Italien hatte man Mordpläne, wenn irgendwann eine sozialistische Regierung an die Macht kommen würde, was dann zu tun wäre. Man wollte den Kommunismus in jeder Form, wo immer er den Fuß in die Türangel stecken könnte, niederwalzen, ob das in Europa war oder Ostasien war. Dann kam der Koreakrieg 50, 52. Auch da verteidigte man die Freiheit. Ich höre heute noch Adenauer im Deutschen Bundestag sagen, es geht um die Freiheit Berlins. Natürlich ging es darum überhaupt nicht, es ging um Macht. Und wir haben Konflikte geschaffen, die bis heute nicht gelöst sind. Auch da reden wir nur mit der Sprache der Gewalt. Wir haben die größere Bombe, also hör zu. Das erklären wir Nordkorea. Es soll der Wahn nicht aufhören und die NATO ist ein solches Gebilde einer künstlich gezüchteten Angst und einer schlecht kaschierten Machtpolitik, der den Globus besetzen will. Sie war damals kontrolliert von russischen Atomwaffen. Sie hatte ihre Grenze am Eisernen Vorhang. Diese Grenze ging zugrunde mit dem Warschauer Pakt, als er sich auflöste. Und jetzt haben wir gar keine Grenze mehr. Seitdem läuft der Kapitalismus aus dem Ruder. Er muss auf die Länder der Dritten Welt keine Rücksicht mehr nehmen. Er kann seine Macht ungehemmt in der liberalisierten Ökonomie durchsetzen. Er kann zur Ausbeutung der Welt sich als zuständig erklären, wo immer er will. Und das wird militärisch durchgesetzt und muss militärisch unterstützt werden. Deshalb führen wir jetzt Kriege überall auf der Welt und die NATO ist permanent dabei. Die Formel dafür heißt, wir schützen unsere Werte. Und dann soll der fromme Bürger hören, es geht mal wieder um Freiheit, Fortschritt, Demokratie, Frauenrechte insbesondere. Wie kleiden wir Frauen in islamischen Ländern? Was machen wir mit der Burka? Wir haben wirkliche Probleme zu lösen. Dass man uns nicht dabei sagt, wir brauchen im Kapitalismus den brutalen Zugriff auf die Rohstoffe. Und wenn wir die freiwillig nicht kriegen, nehmen wir sie uns. Sie werden in der Hosentasche ein Handy haben. Der Akku braucht Coltan. Coltan wird zu 90% aus dem Kongo geliefert. Also brauchen wir eine Diktatur im Kongo, die lieferfähig ist für Coltan. Und wenn sie das nicht ist, wird man dafür sorgen, dass durch Regime Change wir wieder den Zugriff auf Coltan haben. Man erinnere sich 1960, wie man Lumumba ermordet hat, bloß weil er gegen den belgischen, französisch mit unterstützten, aber von der NATO geförderten Kolonialstatus Belgiens weiter opponierte. Mit Worten, die verführerisch genug waren, in Schwarzafrika so etwas wie eine eigene, selbstbewusste Form von Demokratie aufzubauen, war für Amerika gefährlich. Wir haben Allende ermordet, bloß weil er die Kupferpreise verstaatlichte. Wir haben Mossadegh 1953 im Iran gestürzt, nur weil er die Erdölquellen verstaatlichte. Seitdem haben wir mit dem Iran einen Feindstatus, bis heute, nur für Erdöl. Das alles hat man so nie sagen wollen und dürfen, aber das ist das Firmenschild der NATO. Waffen für Erdöl, Waffen für Rohstoffe. Und die propagandistische Aushöhlung der Seelen der Menschen, die gegen den Krieg wären, wenn man ihnen die wirklichen Gründe sagen würde. Kein Blut für Öl war mal 1991 schon gegen den Irakkrieg auf Tausenden von Marktplätzen in Westdeutschland zu sehen und wurde propagiert. Aber es ist wie ausgehöhlt. Wir werden zu Ostern jetzt mit sehr schwachem Aufkommen bei den Ostermärschen gegen NATO-Aufrüstung und Kriegspropaganda sehen.
Herr Drewermann, vielen Dank für das Gespräch.
Das war der RT Deutsch Podcast.